Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Wenn man Ihnen solche Fragen stellt wie, haben Sie das Gefühl, dass es auf Sie noch ankommt, abfragbar der Auffassung sind, dass Sie mit einer Ladung von 4-5 bei so einer Skala sagen, nein, auf uns kommt es nicht mehr an.
Das Drama der Exklusion.
Das ist deshalb ein wichtiger Gedanke, weil es Leute gibt, die arm sind, die möglicherweise auch benachteiligt sind in vielfacher Hinsicht, aber für sich das ganz sichere Gefühl und Empfinden haben, dass sie Teil unserer Gesellschaft sind. Vielleicht unten, vielleicht am Rande, aber sie sind Teil der Gesellschaft. Die Exkludierten haben dieses Gefühl nicht mehr.
Wie Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Eine Sendung von Ulrike Schmitzer.
Unsere Gesellschaft steht vor einer tiefen Spaltung. Hunderttausende sind von der Gesellschaft ausgeschlossen. Die Rede ist nicht von Wohnungslosen, von Drogenabhängigen oder Straffälligen, die in Gefängnisse eingesperrt sind. Die Ausgeschlossenen von heute sind unauffällige Bürger. Sie leben an der Armutsgrenze und versuchen, sich das nicht anmerken zu lassen.
Die Wege in den sozialen Ausschuss sind vielfältig. Der Effekt ist immer derselbe.
Heinz Bude.
Der Effekt ist nämlich, dass es eine Gruppe von Leuten in unserer Gesellschaft gibt, die für sich das Gefühl verloren haben, dass sie noch Herr oder Frau ihres eigenen Lebens sind. Also die Idee der Exklusion arbeitet mit der Vorstellung, es geht nicht um die Frage, ob Leute arm werden. Es geht nicht darum, ob Leute Einkommen verlieren, sondern die Kernfrage der Exklusionstheorie ist die, ob Leute das Gefühl der Autonomie der Regierung ihrer eigenen Existenz verloren haben.
Die Frage ist nicht, wer oben und wer unten ist, sondern wer drinnen und wer draußen ist. Aus Heinz Bude, Die Ausgeschlossenen, erschienen im Hansa Verlag.
Ein Beispiel. Ein erfolgreicher Verlagsleiter. Die Konzernleitung holt die Unternehmensberatung ins Haus. Der Verlagsleiter wird gekündigt. Er ist Mitte 40 und muss sich als freier Lektor durchschlagen. Die Ehe geht auseinander, Geldprobleme, Alkohol. In Literaturkreise, in denen er ein angesehener Mann war, traut er sich nicht mehr. Einladungen kommen schon lange keine mehr.
Die Menschen leiden darunter, dass ihnen Zugänge verwehrt werden, dass sie Missachtung erfahren und dass sie vom Gefühl der Unabänderlichkeit und Aussichtslosigkeit gelähmt sind. Was sie können, braucht keiner. Was sie denken, schätzt keiner. Und was sie fühlen, kümmert keinen.
Das ist eine andere Perspektive, als wir die normalerweise an den vielen Armutsstudien und auch an den möglicherweise dramatisierteren Nachrichten über wachsende Armut in unserer Gesellschaft finden. Wir müssen eher von einer Idee eines erweiterten Staatsbürgerbegriffes ausgehen, um diese Vorstellung von Exklusion zu formulieren, der einerseits diese Seite hat, Bezugnahme aufs Allgemeine, aber auch die Seite, Autor des eigenen Lebens zu sein. Wenn man den Begriff so fasst, ergibt er eine überraschende Möglichkeit, nämlich er kann Querverbindungen zwischen dem Rand und der Mitte der Gesellschaft herstellen.
Beispiel 2. Eine Familienhelferin mit Kind. Der Job bei der Gemeinde wird eingespart, das Geld als Heilpraktikerin, das früher ein nettes Zuverdienst war, reicht nicht zum Leben. Das Schlimmste, was ihr passieren kann, eine Einladung für die Kinder zu einem Geburtstagsfest oder gar für sie selbst. Sie hat nichts anzuziehen, kein Geld für ein Geschenk und muss sich jedes Mal eine Ausrede einfallen lassen.
Es gibt einen Teufelskreis der Scham. Wer nicht mehr auftaucht, verliert den Anschluss. Der Übergang von der Zone der Prekarität zur Zone der Entkoppelung wird wahrscheinlicher.
Lange wurde das Phänomen der sozialen Ausgrenzung als Randgruppenproblem gesehen. Heute weiß man, es ist doch ein Problem der Mitte der Gesellschaft, sagt Heinz Bude, der den Lehrstuhl für Makrosoziologie an der Universität Kassel innehat.
Mir ist es besonders wichtig zu sagen, dass wir auch Wege ins Soziale aus mittleren Positionen unserer Gesellschaft haben. Und dass es möglicherweise eine Bugwelle ist, die von der Mitte ausgeht, die die Gesellschaft erfasst, als dass man sagen kann, dass die Ränder immer weiter in die Mitte sich hineinfressen. Das sehen Sie etwa daran, dass es Leute gibt, die möglicherweise einen guten Bildungsstatus haben, aber sich in Formen von nicht gesicherter Beschäftigung möglicherweise das ganze Leben lang durchgeschlagen haben und durch eine sogenannte Reform des Wohlfahrtsstaates plötzlich in die Lage versetzt werden, dass sie Auskunft geben müssen über ihre kleinen Vermögensverhältnisse, Auskunft geben müssen darüber, was sie eigentlich den lieben langen Tag machen und, wenn sie so wollen, vertrieben werden aus den kleinen Nischen, die sie sich in den wohlfahrtsstaatlichen Gesellschaften gebaut haben. Wenn sie das mit dem Alter von um die 50 trifft, finden sie ganz schwer noch den Boden unter den Füßen.
Und das ist eine Gruppe, von der man sagen kann, sie hat alles getan, um ein gutes Einkommen zu haben. Sie hat die höchsten Bildungsabschlüsse und trotzdem ist die einzige Karriere, die diese Menschen machen, die Exklusionskarriere.
In Zeiten des Turbokapitalismus kann es jeden treffen. Die soziale Stufenleiter ist glitschiger geworden, der Absturz scheint von überall möglich.
Bei der Bildung hat sich in der Wissensgesellschaft eine fatale Dynamik eingestellt. Immer mehr schulische Bildung wird vorausgesetzt, mit der Folge, dass heute schon jeder eine hohe Bildung hat, was beim Kampf um die Arbeitsplätze keinem mehr einen Vorteil verschafft, sagt der Soziologe Heinz Steinert.
Die einigermaßen zuversichtliche Aussicht, dass man mit einem guten Bildungsabschluss auch sozial aufsteigt, zum Beispiel, die gilt einfach nicht mehr, wenn das Bildungserfordernis zu einer rein defensiven Angelegenheit ist. Jeder muss einen bestimmten Bildungsabschluss haben und damit ist es nicht mehr geeignet als Aufstiegsvehikel. Und dass diese Dynamik verschwunden ist, das ist eine ziemlich gravierende Veränderung, denn das hat speziell also für die Arbeiterschaft, die Mittelschicht, war das ein großer Integrationsfaktor. Meine Kinder werden es einmal besser haben, weil ich ihnen eine gute Bildung ermögliche. Wenn das nicht mehr gilt, diese Aufstiegszuversicht, dann ist ein großes Stück der Legitimation von gesellschaftlicher Ungleichheit weggebrochen. Und das ist weggebrochen.
Nehmen wir mal an, wir könnten in Österreich und Deutschland die Abiturientenquote, also die Quote, Maturaquote, wie Sie sagen würden, auf 60% jedes Jahrgangs heben, wie das in Schweden der Fall ist, in dem gelobten Schweden. Dann frage ich immer, und was ist mit den anderen 40%? Was ist mit den 40%, die dann noch eine Lehrstelle haben wollen im Baugewerbe beispielsweise, wo die informationelle Durcharbeitung der Arbeitsvorgänge heute zum gängigen Stil gehört? Sagen dann nicht vielleicht die großen Baufirmen, ach, wir nehmen eigentlich lieber mit jemand mit Abitur von den 60%, als jemand von den 40%. Dann ist also nicht mal mehr im Baugewerbe am Ende eine Arbeitsstelle für die da. Also, das ist so eine Gruppe der intern Ausgegrenzten in der Jugendphase, die eigentlich schon gar nicht in das Spiel hineinkommen, schon von vornherein abwinken, weil sie durch ihr renitentes Verhalten in dem Bildungssystem, gerade in dem auf unerhörte Lizenzen hochgestochen im Bildungssystem, von vornherein schon wissen, es ist ein großer Betrug, was mir hier vorgemacht wird, indem gesagt wird, die Frage meines Schicksals ist eine des individuellen Strebens und des Erwerbs von formalen Bildungsabschlüssen. Ich werde doch die schlechten Karten ziehen und ich zeige euch durch meine Unerreichbarkeit, dass ich die Lüge dieses Systems durchschaue.
Bude nennt diese Jugendlichen in seinem Buch die ausbildungsmüden Jugendlichen. Zwei Drittel dieser Jugendlichen sind Burschen. Sie gehen in Haupt- oder Sonderschulen. Sie sind die Verlierer der Bildungsexpansion. Denn das Schulsystem verstärkt soziale Ungerechtigkeiten, anstatt sie zu verringern.
Also wir haben sowas wie perverse Effekte durch diese Strategie Bildung, 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 durch die man möglicherweise wieder ein Potenzial von Leuten erzeugt, die aus Gründen der Aufrechterhaltung ihres Selbstrespekts sich dem verweigern, was die Gesellschaft eigentlich anbieten kann.
Sie weigern sich, die schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs anzunehmen. Statt in die für einen jungen Mann wenig prestigeträchtige Altenpflege zu gehen, geben sie sich arrogant, um wenigstens ein bisschen Selbstachtung zu behalten. Weltweit nimmt die Zahl der jungen Männer zu, die keine Arbeit und keine Familie haben und die auch keine Aussicht darauf haben. Bude bezeichnet diese Gruppe als die verwilderten Jungmänner. Kein Geld zu haben ist zwar nicht der einzige Faktor der sozialen Exklusion, aber ein wichtiger. In Österreich lebt 1 Million Menschen unter der Armutsgrenze. Michaela Moser von der Armutskonferenz, einem Netzwerk von über 30 sozialen Organisationen und Bildungseinrichtungen.
Die Armutsgrenze, also diese statistische Armutsgrenze, liegt für einen Einpersonenhaushalt bei 893 Euro monatlich. Für mehrere Personen wird es dann gewichtet. Also das ist nicht so, dass es einfach multipliziert wird, sondern man geht davon aus, was allerdings auch zu hinterfragen ist, dass die zweite Person nur mehr die Hälfte braucht. Für ein Kind wird dann nur so ein ungefähr ein Drittelfaktor angenommen, was natürlich in vielen Fällen auch nicht reicht.
Die Betroffenen können mit diesem Geld oft ihre Wohnung nicht richtig heizen. Sie können abgetragene Kleidung nicht ersetzen und jede unerwartete Ausgabe ist eine Katastrophe. Arm ist aber nicht nur, wer nichts kaufen kann, sondern auch, wer sozial ausgegrenzt ist. Die Statistik weist 420.000 Menschen in Österreich aus, die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind.
Allerdings, was eben fehlt in dieser Statistik, sind sehr viele soziale Faktoren, die ja auch sehr wichtig sind. Es gab zum Beispiel früher, das wurde dann leider rausgenommen, zu unserem Bedauern, die Frage, kann sich jemand leisten, einmal im Monat andere Personen zum Essen einzuladen, zu sich nach Hause. Es würde aber durchaus auch Sinn machen, solche Fragen zu haben, eben wie, ja, können sich die Kinder angemessen beteiligen an allen Schulaktivitäten zum Beispiel? Wie schaut's aus eigentlich mit kultureller Beteiligung? Also es gibt eigentlich sehr große Bereiche, die jetzt nicht erfasst sind von diesen offiziellen Sozial- und Armutsberichten.
Es gibt keine Gruppe, die besonders exkludiert wird, resümiert Heinz Bude.
Wichtig nur ist, dass für diesejenigen, die Exkludierten, die Ausgeschlossenen, in den von uns vorgesehenen Aushandlungssystemen des politischen Schicksals eigentlich keine Adresse vorgesehen ist. Die prinzipiellen Gewinner, nehmen wir mal an, wir nennen unser System Kapitalismus, die prinzipiellen Gewinner sind die Geldvermögensbesitzer. Die prinzipiellen Verlierer sind diejenigen, die nichts als ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben. Aber alle Kapitalismen, die wir so kennen, haben Ausgleichsstrukturen zwischen diesen beiden Positionen ausgedacht, was man so eine Art von institutionalisierten Klassenkonflikt nennen könnte. Tarifverhandlungen, Arbeitsgerichtsbarkeit und so weiter und so weiter. Das Problem ist, wenn Sie nicht zu einer dieser Parteien gehören, wenn Sie nicht zu den prinzipiellen Gewinnern und nicht zu den prinzipiellen Verlierern gehören, dann sind Sie eine Gruppe, die in dem Spiel gar nicht mehr vorkommt. Und die Ausgeschlossenen sind die, die in diesen Aushandlungsspielen, in den Koordinationsspielen unserer Gesellschaft, unserer wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismen nicht vorkommen, keine Adresse haben, keinen Fürsprecher haben und auch für politische Prozesse nicht sonderlich interessant sind, sondern erst dann wieder interessant sind, wenn sie als Protestwähler auftreten, als Nichtwähler deutlich werden und man sich fragen kann, ja, verlieren die Leute eigentlich die Lust? Gibt es so etwas wie eine massenhaftere, stille Entkoppelung aus den Gesellschaften unserer Art?
Die Ausgeschlossenen sind nicht mehr Teil der Gesellschaft. Die Armen galten noch als die unterste Schicht. Die Exkludierten sind, wie es in einigen soziologischen Studien zynisch heißt, die Überflüssigen. Michaela Moser von der Armutskonferenz.
Was heißt es eigentlich? Es wird von den Überflüssigen gesprochen, von den Abgehängten. Ich glaube nicht, dass die betroffenen Personen sich selbst jemals so definieren würden. Wie kann man dafür sorgen, dass die über ihre eigene Situation selbst sprechen können, dass sie auch beteiligt sind in sozialwissenschaftlichen oder auch in sozialpolitischen Projekten, wo es darum geht, ihre Situation zu verändern? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich jetzt auch auf dem Hintergrund der Erfahrungen der Armutskonferenz und eben der Projekte und der Selbstorganisationen von Menschen mit Armutserfahrungen, mit denen wir arbeiten, da einbringen werde.
Die Ausgeschlossenen, die Exkludierten, das ist ein Begriff, der nicht zufällig entstanden ist, erinnert sich der Soziologe Heinz Steinert.
Er ist nicht entstanden, um eine bestimmte Veränderung der Gesellschaft jetzt nahe auf den Begriff zu bringen, sondern er ist entstanden aus politischen und diplomatischen Bedürfnissen bei der EU, wo der Begriff Armut in den 80er, 90er Jahren nicht so schrecklich beliebt war, wo es hohen Beamten und Politikern schwer gefallen ist, über die Armut in ihren Ländern zu reden. Und dann war es offenbar leichter, mit einem Ausweichbegriff wie soziale Ausschließung, Social Exclusion, zu arbeiten.
Um den Begriff festzuschreiben, wurden Rahmenprogramme ausgeschrieben, auf die sich die Wissenschaftler in ganz Europa rasch einstellten, um, ganz banal, EU-Gelder für ihre Forschung zu bekommen, sagt Heinz Steinert.
Jetzt heißt es nicht unbedingt, dass der Begriff deshalb unbrauchbar ist. Ich finde tatsächlich, dass er interessante Aspekte hat, auch im Vergleich zur Armut. Nämlich bei Social Exclusion wird doch sehr viel stärker angesprochen, dass es sich um einen mehrdimensionalen Prozess handelt, also nicht um einen Zustand, sondern um einen Vorgang, in dem gekämpft wird, in dem man sich zur Wehr setzen kann, in dem man Möglichkeiten hat, die drohende Ausschließung abzuwenden. Man wird dadurch aufmerksam gemacht, dass man dafür Ressourcen zur Verfügung haben muss, um diesen Konflikt um soziale Ausschließung bestehen zu können. Man kann in der Forschung die Ressourcen identifizieren, die wichtig sind, und kommt dadurch auch auf etwas wie, was man unter soziale Infrastruktur zusammenfassen kann, also eine Struktur von Ressourcen, die eine Gesellschaft zur Verfügung halten sollte, damit Leute, wenn sie in Schwierigkeiten kommen, Möglichkeiten haben, damit fertig zu werden.
Sprich, die Gesellschaft sollte Einkommensverluste abfangen und zum Beispiel das Gesundheitssystem für alle zugänglich halten. Solidarität ist gefragt, doch die bröckelt, schreibt Bude in seinem Buch »Die Ausgeschlossenen«. Im Gespräch relativiert er diesen Befund um die Frage, ob die Gesellschaft die Kosten für die Ausgeschlossenen tragen wird.
Das weiß ich nicht. Ich muss gestehen, ich weiß nicht. Wir sind ja in der merkwürdigen Situation im Augenblick einer angekündigten Krise. Wir fühlen sie ja noch gar nicht. Wir wissen ja noch gar nicht, wie die Krise aussieht. Alle sagen uns, da wird die große Krise kommen und General Motors baut nur noch halb so viele Autos wie im letzten Jahr. Aber bei uns ist das noch nicht der Fall. Jedenfalls im Augenblick hat es noch kaum Effekte im Beschäftigungssystem. Im Augenblick noch nicht. Kann man nicht. Alle glauben, es wird irgendwann sein. Was dann ist, weiß ich nicht so ganz genau. Was man sagen kann, ist, dass viele Positionen in der Mitte unserer Gesellschaft, wo Leute gedacht haben, sie haben das große Los gezogen, beispielsweise indem man bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei eine Beschäftigung gefunden hat, da weiß ich ziemlich sicher, dass die Arbeitsplätze in den international renommierten Wirtschaftskanzleien sicherlich um ein Drittel reduziert werden. Und es wird sicherlich, werden all diese Stellen, die so mit so ein bisschen Medien zu tun hatten, werden reduziert werden. Wir werden also eine Flut überflüssiger Berufe haben aus der Mitte unserer Gesellschaft. Das ist ein Potenzial, das mich wirklich beschäftigt, denn dann haben wir Exklusion als eine Erfahrung neuer Verlierergruppen, die sich für eine gewisse Zeit ihres Lebens als die absoluten Gewinnergruppen gefühlt haben.
Die Soziologin Hilde Weiß von der Universität Wien meint, wenn die Exklusion fortschreitet, wird das alle teuer kommen.
Die Folgekosten, die man heute noch nicht hat, werden enorm sein, denn die Ausgeschlossenen aus der Bildung und damit sukzessive auch aus dem Arbeitsmarkt, der sich ja so stark polarisiert, das sind Personen eben mit dem höheren Arbeitsrisiko, mit höheren Gesundheitsrisiken, mit Unfallsrisiken, Wohnproblemen. Also überall dort, wo ja der Sozialstaat klassischerweise unterstützen muss. Und es auch tut. Bis heute noch ist es ja bemerkenswert, wie sehr die Sozialleistungen, das Abgleiten unter diese Armutsschwelle und auch das Abkoppeln dieser Armen zu einem eigenen Segment, in den USA nennt man das die Underclass, verhindert. Also durch diese vielen Transfers, die weit in die Mitte gehen und auch in die obere Mitte, kann das Gesamtarmutsrisiko enorm gesenkt werden. Das ist der Vorteil des europäischen Modells, ganz besonders des skandinavischen und auch des österreichischen Modells, also des kooperatistischen Modells, die da sehr nahe beisammen liegen, auch wenn das skandinavische noch immer das armutsvermeidendste ist, ja, und auch die geringsten Kosten für Armut ausgeben muss.
Die Risikogruppen sind jetzt noch klar definierbar. Ausländer, alleinerziehende Frauen, Frauen mit einer geringen Pension.
Wir haben heute auch die Working Poor. Das ist ein beträchtlicher Teil von Personen, die eben trotz Vollzeitbeschäftigung, nicht nur Halbzeit, unterhalb einer innerhalb nach dem EU-Konsens festgelegten Armutsschwelle leben.
Und das bedeutet, dass diese Leute trotz Arbeit nur rund 900 Euro pro Monat verdienen. Noch kann die gesellschaftliche Mitte die Armut vertuschen. Doch die Zone der Unsicherheit wächst. Viele leben im prekären Wohlstand.
Es ist das Arbeitslosigkeitsrisiko unten natürlich am stärksten. Aber wir haben in den letzten Jahren eine beträchtliche Steigerung der Akademikerarbeitslosigkeit festgestellt. Wir haben auch festgestellt, dass die Sozialhilfen auch in den mittleren Positionen in Anspruch genommen werden müssen, also diese temporären Sozialhilfen. Ja. Das heißt, eine Zeit lang arbeitslos sein und dann doch wieder in die Erwerbstätigkeit zurückfinden. Ja. Dieses Pendeln, das bezeichnen wir als Prekarität oder als neue Unsicherheit. Es wird unterschiedlich bewältigt. Die meisten Personen schaffen es. Also das heißt, dass eine Phase temporärer Unsicherheit oder Arbeitslosigkeit bewältigt wird, dass man aus der Sozialhilfe wieder aussteigt. Also das ist interessant, dass es zurzeit noch nicht so ist, dass wirklich ein Segment sozusagen da ist. Ja, das sind eindeutig immer dieselben Personen. Das heißt, sie vererbt sich nicht, diese Armut. Und auf der anderen Seite sind die Privilegierten, auch wenn wir das schematisch so feststellen. Ja, wir sagen gern, da ist die Zone der Sicherheit und der Unsicherheit. Aber der Wechsel zwischen diesen Gruppen, der ist sehr groß. Und dieses Fließen, das nennt man eigentlich die neue Unsicherheit, die die Mittelschichten stärker, immer stärker betrifft.
Die Verachtung für die Armen ist deshalb nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel in den USA. In Österreich helfen die Sozialleistungen wieder auf die Beine. Allein schon psychologisch ist diese Art der Hilfe in einer vorübergehenden Armutsphase extrem wichtig.
Personen reagieren ja auch darauf. Das erste ist im Moment eine Lähmung und dann versuchen die Personen alles, was in ihrer Kraft steht, um wieder rauszukommen. Und diese Phase ist entscheidend. Die wird natürlich umso besser genützt werden, wenn man nicht sich selbst sofort in der untersten Deklassierungsstufe als Armutssozialhilfeempfänger sieht, sondern wenn man noch im Netz der allgemeinen, in universell zugänglichen sozialen Sicherungen steht. Erst in der letzten Phase reagieren dann die Personen so, dass sie das Stigma auch annehmen und das erzeugt dann die Apathie. Und da sind eben diese universellen Zugänglichkeiten, die unser Sozialstaatsmodell bietet, so enorm wichtig, dass diese Zwischenphase des Bewältigenkönnens einer neuen Situation, dass die gelingt. Und das sehen wir aber auch daran, dass wir viele, eigentlich sehr viele temporär Arbeitslose haben, aber nur einen sehr geringen Anteil an Dauerarbeitslosigkeit und dann wirklich personenmäßig in der Armut Verbleibende.
Es gibt eine solide Grundsolidarität, stellt die Soziologin Hilde Weiß in ihren Studien fest. Das Modell des Wohlfahrtsstaats gibt nun auch der gesellschaftlichen Mitte Sicherheit.
Der Konsens breiter Bevölkerungsschichten für das Modell ist überaus groß. Es ist weit über 80%. Das heißt, nur die, die wirklich sehr gut verdienen, die wollen sich da natürlich, die sehen sich ein bisschen als Opfer sozusagen ihrer Leistungen. Also da wäre eher eine Spaltung ganz oben zu der gesamten Breite. Das ist aber klar, das ist nicht dasselbe wie die Spaltung, die weit in die Arbeiterschicht geht in den USA, zu den Verachteten oder zu dem, was man auch die Underclass dann nennt. Weil auch jeder Angst hat, da in diese unterste Gruppe hinunterzufallen, wird sie auch verachtet. Und die Armut hat auch eine starke Funktion, wenn man es zynisch so betrachten will. Sie erzeugt Angst und sie diszipliniert daher. Sie verstärkt das Selbstverantwortungsgefühl sehr, sehr stark, aber eben auch in dieser entsolidarisierenden Form. Armut in den USA, das ist eher die klassische Armenfürsorge, die wir eben historisch überwunden hatten.
Sie hörten das Drama der Exklusion, wie Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Eine Sendung von Ulrike Schmitzer zu einer Tagung am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften. Die Zitate und Beispiele stammen aus dem Buch »Die Ausgeschlossenen – Das Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft« von Heinz Bude aus dem Hansa Verlag. Gelesen haben Pia Chrysochoidis, Bernhard Eppensteiner und Martin Heidinger. Morgen in den Dimensionen die Absage an dicke Luft und hohe Energiekosten. Erfahrungen mit dem Passivhaus.